Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und ich habe heute zwei spannende Gäste bei mir. Zum einen Rolf Kniepe von Empower. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank.
Und dann Karl Bernhard von Heusinger, unser Abgeordneter im Landtag für uns aus Koblenz. Und ich freue mich sehr auch, dass du mal wieder da bist, weil ich glaube, das letzte Mal warst du letztes Jahr tatsächlich da, oder?
Genau, ja, schön, dass ich auch mal wieder da sein kann. Ich freue mich sehr und auch in diesem neuen Ambiente finde ich super. Ja, danke.
Ja, wir ziehen aber auch wieder um. Also wir haben normalerweise ein Studio. Wir sitzen in der Küche schon etwas länger, aber wir ziehen wieder um ins Studio, sobald es renoviert ist. Aber unser Thema ist heute Hass und Hetze und Rechtsextremismus. Und da bist du, Rolf, und Bernie, seid ja Experten dafür. Deswegen freue ich mich sehr, mit euch darüber sprechen zu können. Und wir fangen an mit einer lockeren Schnellfragerunde, damit Bernie von dem Studienwerk beim Rechtsextremismus jetzt ankommen kann.
Sehr schön.
Und wir fangen an mit, was ist denn euer Lieblingsplatz in Koblenz?
Also euer weiß ich nicht, wir sind ein großes Team, ich kann sagen, was mein Lieblingsplatz ist. Ich liebe die Altstadt, aber es gibt einen Platz, der für mich so ein bisschen was Magisches hat und das ist oben auf der Festung. Und zwar die Stelle, an der ich meiner Frau den Heiratsantrag gemacht habe und sie zum Glück ja gesagt
hat. Das wäre bestimmt nicht dein Lieblingsplatz geworden, wenn die Antwort anders ausgefallen wäre.
Steht zu vermuten, ja.
Bernie?
Mein Lieblingsplatz in Koblenz ist und bleibt der Rittersturz. Allerdings muss man sagen, momentan werden da Bohrungen wegen des Erhalts und der Hangrutschgefahr gemacht. Das heißt, das ist zurzeit nicht zugänglich. Aber ich finde es einfach nach wie vor ist ein toller Platz, sowohl historisch und auch für unsere Verfassung und gleichzeitig auch ein toller Platz, um einfach dort zu sitzen.
Vom Platz gehen wir zum Fest. Was ist euer Lieblingsfest in Koblenz?
Es gibt kein regionalspezifisches Fest, das ich so richtig toll finden würde, so wie Reine Flammen oder sowas, aber der Weihnachtsmarkt, den mag ich sehr gerne. Ich bin Weihnachtsfan, gebe ich zu.
Und mein Lieblingsfest ist eigentlich ein Festival und da gehe ich schon immer und seit Jahren hin, seitdem es das gibt und es ist das Horizonte-Festival auf der Festung. Ich liebe dieses Weltmusikfestival, einfach 3 Tage Weltmusik, klasse.
Es war auch schon, oder?
Nee, das ist,
noch?
Ja, genau, es ist im Juli,
Juli. Ja. Dann ein Werbeblock hierfür.
Absolut, ja.
Was ist eine Herzensangelegenheit für euch?
Tja, da gibt es so einige. Politisch gesehen wäre eine Herzensangelegenheit, dass sich da gesellschaftlich noch mehr zum Positiven und Progressiven verändert. Das wäre wirklich eine Herzensangelegenheit. Und dass nicht Menschen unter dem rückwärtsgewandten Denken zu leiden haben.
Da setzt du ja auch ganz viel beruflich schon dran. Also hast du deine Herzensangelegenheit auch zum Beruf gemacht?
Kann man so sagen, ja.
Ähnlich wie Bernie?
Genau, und ich habe auch natürlich eine berufliche Herzensangelegenheit und die ist, dass quasi das Verständnis für den Klimawandel nicht dahingehend eingeordnet wird, dass das quasi gegen die Gesellschaft umgesetzt werden sollte, sondern mit der Gesellschaft zusammen. Und ich glaube, da gehört zwei Seiten zu. Zum einen müssen wir als PolitikerInnen die Gesellschaft mitnehmen und auch gucken, was kann sie leisten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch in der Gesellschaft sicherlich noch mehr Verständnis möglich, als es momentan da ist, für die Dinge, die zurzeit und aber auch in den nächsten Jahren passieren werden.
Ja, war ja auch schon mal mehr Verständnis für da, ne? Also im Moment leben wir da so ein bisschen in der Flaute, habe ich das Gefühl, von dem Verständnis für Klimaschutz. Aber ich glaube, vielleicht nach dem Sommer soll ja nochmal ein globaler Klimastreik sein. Vielleicht nimmt man da nochmal mehr Leute mit. Weil im Moment ist ja auch wenig von den ganzen Streiks, man hört wenig von Fridays for Future, zumindest nicht so präsent, wie man das irgendwie die ganzen Jahre davor gehabt hat. Irgendwie eher halt dann in negativen Berichten irgendwie von der letzten Generation oder sowas, die in Verbindung dann mit Klimaschutz gebracht werden. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie das dann geschildert wird von den Medien.
Ja, ich glaube, das ist das eine und das andere ist, glaube ich, aber auch, dass je näher das dringliche Erfordernis der Veränderung rückt, desto größer wird die Angst vor der Veränderung in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen die Angst nehmen. Das ist eine große Aufgabe in der Politik.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir nochmal lockerer zu Bier oder Wein. Im Moment trinkt nur Christoph Bier, von daher, ihr trinkt Wasser, aber ihr müsst trotzdem beantworten.
Ja, Bier.
Bei mir ist es, ich trinke Bier und Wein, aber ich habe was ganz Tolles aus einer rheinhessischen Winzer, nee, ist keine Genossenschaft, sondern von einem Winzer, von einem rheinhessischen, der füllt neuerdings, mir fällt der Name nicht ein, der füllt neuerdings Wein, leckeren, trockenen Riesling und trockenen Grauburgunder in Halbliter Bierflaschen. Und das habe ich jetzt gerade geschenkt bekommen und das ist toller ökologischer Wein und darüber hinaus neue Möglichkeit, man muss sich nur dran gewöhnen, dass man diesen Wein natürlich trotzdem nicht aus dieser Bierflasche trinkt, sondern in ein Glas tut. Aber der Wein ist lecker und die Idee ist super.
Spannend. ja, Rolf, wir wollen ein bisschen auch über Empower sprechen, für die du ja heute hier sitzt. Und vielleicht erzählst du uns erstmal, wer seid ihr überhaupt und was macht ihr?
Wir kümmern uns in erster Linie um Menschen, die von rassistischer, antisemitischer, antiziganistischer, muslimfeindlicher Gewalt betroffen sind. Und alle unsere Fachbereiche kreisen um dieses Thema. Also wie können wir Menschen unterstützen, die eben angefeindet werden? Das ist ein breites Angebotsportfolio, was sie da vorhalten, von der psychosozialen Einzelfallberatung über juristische Einschätzungen, über Internetsicherheit zum Beispiel und so weiter. Und wie gesagt, unsere Kernaufgabe ist, sich um dieses, als spezialisierte Beratungsstelle uns um dieses Segment von Betroffenen zu kümmern.
Wenn du jetzt davon sprichst, dass rechte Gewalt auch an Personen gerichtet ist, du hast jetzt gerade schon mal ein paar Themen aufgezogen in Rassismus, Antiziganismus, auch gegen queere Menschen sicherlich. Aber ab wann ist quasi die Schwelle, ab wann tretet ihr ein, ab wann kann man sich an euch wenden?
Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, na ja, mir ist ja nichts Körperliches widerfahren, also kein körperlicher Angriff, ob das reicht. Natürlich reicht das. Alles reicht, was Menschen beeinträchtigt. Ob das jetzt wiederkehrende verbale Anfeindungen sind oder bis halt hin zur Körperverletzung. Das, was Menschen beschäftigt und wenn Menschen sich betroffen fühlen von der entsprechenden konnotierten Gewalt, gerne zu uns kommen. Es gibt da keine Grenze.
Wie sieht euer Hilfsangebot, euer Unterstützungsangebot dann aus?
Im konkreten Fall würde das so aussehen, und das ist, glaube ich, so, dass das Wichtigste in diesem ganzen Prozess oder einer der wichtigsten Elemente in diesem ganzen Prozess, das Erstgespräch. Also das kann dann auch schon mal ein paar Stunden dauern, wo die Menschen einfach mal die Erfahrung machen können, ich kann das, was mir widerfahren ist, unhinterfragt erzählen und kann es einfach mal loswerden. Und dann würde so ein individueller Hilfeplan einsetzen. Also dann gucken wir, wo geht's hin, wo sind die Bedarfe und wie können wir diese Bedarfe erfüllen. Und dass das letztendliche Ziel des Ganzen ist, dass Menschen, die ja oftmals traumatisiert zu uns kommen oder nicht mehr handlungsfähig, aus welchem Grund auch immer zu uns kommen, am Ende des Prozesses, der sich über eine lange Zeit erstrecken kann und auch oftmals erstreckt, wieder handlungsfähig sind. Empowerment.
Also ist es im Grunde auch so ein bisschen eine psychische Ebene, dass ihr halt einfach mental unterstützt, aber beispielsweise, ihr setzt ja jetzt nicht Polizei oder sowas, aber unterstützt ihr da auch, wenn Polizei involviert ist oder wie würde das aussehen?
Wir unterstützen auch, wir gehen auch mit, wenn das gewünscht wird von den Beratungsnehmenden. Also grundsätzlich ist es so, dass was die Beratungsnehmenden wollen, ist unser Auftrag. Und dann gucken wir, können wir den auch umsetzen? Also es muss ja auch immer realistisch sein und so weiter. Und dann würden wir auch mit zur Polizei gehen, wenn es zu Zeuginnenverhören, nicht Verhören, sondern zu Zeuginnenbefragungen kommt. Wir gehen auch mit vor Gericht, um die Folgen von so einer Gerichtsverhandlung zu minimieren. Also was passiert mit Menschen, die dann plötzlich wieder ihrem Peiniger gegenüber sitzen? Was macht das mit Menschen? Wir sind dann dafür da, um zu gucken, dass es sich eben nicht dann retraumatisierend auswirkt.
Und kann sich jede Person, die betroffen ist von rechter Gewalt, egal oder von menschenfeindlicher Gewalt, kann man das auch darunter fassen? Also egal, ob es jetzt irgendwie aufgrund des Geschlechts oder aufgrund von der Hautfarbe, der Herkunft oder sonstigem ist, an euch wenden oder wie ist da euer Gebiet?
Ja, also jede Person, die von menschenfeindlicher Gewalt betroffen ist, kann sich grundsätzlich zu uns an uns wenden. Die Frage ist, ob wir wirklich in jedem Fall ob unsere Expertise ausreicht, um in jedem Fall wirklich ganz gründlich zu beraten. Da haben wir aber ein breites Netzwerk im Rücken. Wenn du zum Beispiel ansprichst queerfeindliche Gewalt, dann wäre das was, wo wir sagen könnten, okay, zu den Themen, zu der Anfeindung, da können wir beraten, da können wir auch unterstützen. Und wenn wir dann nochmal eine besondere Expertise benötigen, dann würden wir Netzwerkpartnerinnen hinzuziehen. Queernet wäre das in dem Fall zum Beispiel oder andere.
Wie ist das von eurem Zuständigkeitsgebiet? Also ihr sitzt ja hier in Koblenz, meine ich. Ihr habt auch schon weitere Stellen jetzt. Erzähl mal.
Wir sind grundsätzlich für ganz Rheinland-Pfalz zuständig, auch aufsuchend übrigens. Also wenn uns eine Person anruft aus, nehmen wir mal an, Landau, Worms, wie auch immer, und sagt, ich brauche euch, aber ich krieg's nicht hin, zu euch zu kommen, dann fahren wir auch dahin. Also aufsuchend tätig im ganzen Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz. Und gerade wo du die Regionalstelle angesprochen hast, wir haben noch eine, die am 6.7. in Ludwigshafen eröffnet.
Sehr schön. Jetzt haben wir ja eigentlich darüber gesprochen, was macht ihr oder an wen wende ich mich, wenn ich schon menschenfeindlich angegriffen wurde? Wie ist das mit Präventivarbeit? Macht ihr da auch was?
Prävention betreiben wir auch, aber nur in kleinen Anteilen. Wir haben eine Bildungsreferentin, die Kollegin, die würde zum Beispiel an Schulen kommen, aber nicht um die Schulklassen zu fortzubilden, sondern um Lehrerkolleginnen, Lehrerinnen, Kolleginnen fortzubilden.
Wie wird das angenommen?
Gut. Wirklich gut. Also ich glaube, die Kollegin ist am Anschlag.
Das ist ja ein positives Zeichen, auch wenn man sich dann natürlich wünscht, dass man manchmal mehr Kapazitäten hätte wahrscheinlich. Aber es ist ja schon mal ein positives Zeichen, dass sich die Personen, die ja Wissen weitergeben, auch damit auseinandersetzen wollen. Weil ich glaube auch, das ist ja oftmals auch schwierig, weil man ja in so sozialisiert ist, dass man oft halt eben Rassismus noch gar nicht sieht aus dem weißen Auge. Ne? Genau. Und von daher glaube ich, ist da ist sehr, sehr wichtig, dass man als lehrende Person auch sensibel ist für die Themen.
Definitiv. Und was wir feststellen ist, dass in gerade in Lehrerinnenkollegien oder in anderen Zusammenhängen, das können auch Kita-Teams sein, ist weit gefasst, dass da so eine Unsicherheit herrscht. Ne? Wie gehe ich denn, also der klassische Rechtsextremist, den es ja im Grunde so gar nicht mehr gibt, also Springerstiefel, Bomberjacke und dieses Stereotyp, an alles, was darüber hinausgeht, ReichsbürgerInnen wäre zum Beispiel ein Thema oder auch andere verschwörungsideologisch agierende Menschen. Wie gehe ich denn damit um? Und was habe ich denn überhaupt für ein Phänomen vor mir? Oder Internet. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich in den sozialen Medien angefeindet werde? Was ist denn das überhaupt, was mir da gerade begegnet? Oder was ich in der WhatsApp-Gruppe meiner SchülerInnen vorfinde? Und da ist eine andere Sparte von uns, die Beratungsstelle Solinet, die ganz spezialisiert dahingehend berät, wenn es um soziale Medien geht, aber auch Fort- und Weiterbildungsangebote vorhält.
Ja, sehr spannend. Bernie, wie würdest du so deine Perspektive auf das Projekt Empower aus dem Land geben?
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, was ihr macht, Rolf. Denn die Betroffenen, die wissen nicht genau, wo sie hin sollen, wen sie ansprechen sollen. Sie trauen sich nicht zur Polizei, weil sie Angst haben, in dem Moment, in dem sie zur Polizei gehen, werden ihre Daten öffentlich. Ansonsten steht niemand zur Verfügung, der ihnen helfen kann. Und von daher ist es wichtig, diese Netzwerkverknüpfung, diese erste Hilfe, die Empower macht, um den Betroffenen einen Weg aufzuzeigen, wie sie mit der Gewalt, die sie erfahren haben, umgehen können. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Und da die Zahlen, wir kommen ja gleich noch auf die Zahlen, sich weiter steigen, ist das Projekt immer wichtiger.
Wie ist das denn rechtlich? Also ich weiß es gerade einfach nur nicht. Muss die Adresse zum Beispiel auch veröffentlicht werden? Also wenn ich jetzt jemanden anzeige, wird dann meine Adresse dem möglichen Täter veröffentlicht? Also so, dass der auch wissen würde, wo ich zu Hause wohne?
Ja, also wenn sie in den Akten steht, die Adresse, steht sie in den Akten. Was wir aber anbieten, ist, dass wenn wir direkt zu Beginn in diesem ganzen Verfahren hinzugezogen werden, dass wir dann als ladungsfähige Adresse dienen können mit unserer Anschrift. Und da könnte man dann gucken, aber hier gibt es am Tisch jemanden Berufenen, was juristische Fragen anbelangt, aber man könnte gucken, dass über diese Möglichkeit der ladungsfähigen Adresse bei uns die Gefahr der Privatadresse, des Eintrags der Privatadresse ein bisschen minimiert werden kann. Weil das ist so eine Angst, die nehmen wir auch wahr, dass Leute zu uns kommen und sagen, mir ist das und das widerfahren. Und wir sagen, ja, das wäre eigentlich auf jeden Fall sinnvoll, dann eine Anzeige und Strafantrag zu stellen. Und dann gesagt wird, naja, dann kommt es in die Akte, will ich nicht.
Und tatsächlich zum Vorgehen ist es so, wenn du zur Polizei gehst, dann nehmen die Anzeige auf. Die Anzeige geht dann zur Staatsanwaltschaft. Dann wird der Betroffene, der Beschuldigte angehört. Der bestellt sich einen Anwalt, der Anwalt holt sich die Akte und hat alle Daten des Anzeigenerstatters, was dazu führt, dass diese Daten natürlich auch in dem Netzwerk, in dem rechten Netzwerk verteilt werden und die Bedrohung für diesen Menschen sich nochmal erheblich erhöht, die Bedrohungslage. Das ist ein großer Konflikt und deswegen, das ist auch ein Grund, weshalb es Empower gibt.
Ja, spannend, das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass die Adressen dann wirklich eigentlich zwangsläufig, weil daran denkt man ja in der Regel nicht. Also wenn ich jetzt zur Polizei gehen würde, dann würde jetzt nicht mein erster Gedanke sein, kann die Person irgendwie an meine Adresse kommen, obwohl das natürlich, wenn man drüber nachdenkt, natürlich ein Sicherheitsrisiko einfach ist, wenn man gerade deswegen ja auch dahin geht. Und dann befindet man sich ja weiter in Angst, obwohl man sich ja eigentlich aufgehoben fühlen sollte. Von daher umso wichtiger, was ihr macht. Vielleicht nimm uns mal mit, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag für dich aus?
Also für mich, ich bin ja selbst nicht mehr so im operativen Geschäft der Beratung drin als Leiter. Ne? Wir sind ja ordentlich gewachsen, da habe ich, glaube ich, einen anderen Aufgabenzuwachs bekommen. Und mein typischer Tag ist, dass es den gar nicht gibt. Also ich gehe ins Büro morgen und wünsche mir so sehr, ich hätte einen typischen Tag, den ich planen kann. Den habe ich aber nie. Und die Kolleginnen haben den auch nicht. Also es ist immer so die Frage, was kommt am Tag rein? Wie dringend ist das, was reinkommt? Was sind die Bedarfe, die erfüllt werden müssen? Und das muss dann auch, je nachdem, was es ist. Wir haben ja relativ kurze Reaktionszeiten. Also wir haben eigentlich maximal 24 Stunden Reaktionszeit von Falleingang bis Arbeit. Und die gibt's leider gar nicht, diese typischen Tage. Manchmal wäre Langeweile so schön. Ne?
Wie ist das denn? Ist das wirklich so regelmäßig, dass du jetzt sagen kannst, ja, jeden Tag kommt was rein? Oder ist das manchmal vielleicht ein bisschen weniger?
Nee, um Gottes Willen, wenn jeden Tag was reinkäme. Also die Fälle, die wir haben, wenn wir von einer Beratung oder Begleitung sprechen, dann ist das nichts, wo ein Mensch anruft, stellt Frage A, kriegt Antwort B, das war's. Sondern das sind oftmals Prozesse, die dauern lange, diese Begleitungsprozesse, bis ein Mensch wieder handlungsfähig ist. Ich weiß nur, so die längsten, die ich selbst noch so mitbekommen habe, das waren 2, 2,5 Jahre. Immer wieder neue Morddrohungen, antisemitisch konnotiert, mit Patronen im Umschlag und also wirklich
Wahnsinn.
Ganz übel. Und das dauert lange. Und wenn wir da wirklich jeden Tag einen Fall reinbekommen würden, das könnten wir, da wären wir überhaupt nicht in der Lage, ressourcentechnisch das zu bewältigen. Aber wir haben im Jahr, reden wir von so 100 bis 110 Fällen.
Also schon eigentlich jeden dritten Tag.
Ja.
Also schon einiges. Ja. Wenn du jetzt Ressourcen und Größe angesprochen hast, du hast gesagt, ihr seid gewachsen. Ist das, weil der Bedarf einfach so viel größer geworden ist in den letzten Jahren oder ist das, weil das vorher noch nicht ganz so wahrgenommen wurde?
Beides wahrscheinlich. Also die Sichtbarkeit führt natürlich, und eine vermehrte Sichtbarkeit führt dazu, dass mehr Menschen zu uns finden. Und das ist ja auch gut so. Aber die Fallzahlen sind gestiegen, ganz klar. Also wir haben, glaube ich, im ersten Jahr mit knapp 20 Fällen angefangen.
Was ist denn das erste Jahr für euch?
2017. Wir sind 2017 mit der Kernzelle der Beratungsstelle gegründet worden. Sukzessive kam dann 2020 die Meldestelle dazu, 21 Solinet. Und das ist schon ganz gut angestiegen. Also quantitativ ist es angestiegen, aber auch qualitativ. Also die Fälle, die wir beraten, werden irgendwie immer komplexer.
Mhm. Bernie, du hattest dazu ja auch eine Anfrage im Landtag gestellt. Was sagst du? Du hast jetzt eben ja auch schon mal gesagt, die sind gestiegen, aber merkt man auch, dass irgendwie die Leute gewalttätiger vorgehen oder auch in welchem Maße sind die Zahlen gestiegen?
Genau, also in Rheinland-Pfalz bleiben die Zahlen, was rechtsextremistische Gewalt angeht, auf hohem Niveau. Wir haben etwa 740, 750 rechtsextremistische Straftaten, ein großer Teil davon sind Propagandastraftaten, also Nutzung verbotener Zeichen und ähnliches, aber auch Körperverletzungsdelikte, das sind, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 10% davon, aber 70 Körperverletzungsdelikte ungefähr im Jahr, die auf Rechtsextremisten zurückzuführen sind, ist sehr viel. Das ist in Rheinland-Pfalz auf gleichbleibend hohem Niveau. Auf Bundesniveau steigen die Zahlen jährlich. Dieses Jahr sind die rechtsextremistischen Straftaten um 3,4% gestiegen gegenüber 2021, also 2022 gegenüber 2021. Und es ist erwartbar, dass das weiter auf diesem Niveau bleibt beziehungsweise auch steigt.
Wie ist das mit der Zuordnung? wenn man jetzt sagt, das war rechte Gewalt, ist das relativ einfach, die Schwelle von der Polizei aus, dass die das in der Statistik halt eben reinsieht? Oder kann man da sagen, naja gut, man geht davon aus, dass eigentlich noch viel, viel mehr Straftaten in dem Bereich vorliegen?
Also grundsätzlich ist es so, dass alles, was klar zuordnenbar ist, also ich beispielsweise, wenn rechtsextremistische Gewalt aus Reihen der NPD kommt oder aus Reihen von anderen Organisationen, die ganz klar dem rechtsextremistischen Bereich zuzuordnen sind, werden sie als rechtsextremistisch eingestuft. Es gibt zwei weitere Bereiche, die wo gewertet wird. Das eine ist der Bereich der Reichsbürger. Es gibt eben Reichsbürger, das sind Leute, die den Staat ablehnen und unsere Verfassung ablehnen und meinen, das Deutsche Reich muss in irgendeiner Form zurückkommen. Und aus dieser Ecke, beziehungsweise aus diesem Teil, kommt auch Gewalt. Die wird auch als rechtsextremistisch eingestuft. Und dann gibt es einen dritten Teil, ich nenne jetzt nur so Obergruppen, das sind staatliche Delegitimierer, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner und ähnliche, die so in so einem Bereich sind, wo man sich das sehr genau anguckt und nicht so schnell sagt, okay, das ist rechtsextremistischer Bereich, Gewalt, sondern manchmal auch sagt, okay, wir können es noch nicht zuordnen. Und dann gibt es eben auch Straftaten, die nach meinem Empfinden eigentlich klar rechtsextremistisch sind, ja, die auch, zum Beispiel auch in Koblenz gab Straftaten, wo ich der Meinung bin, klarer rechtsextremistischer Bereich, wo aber dann eine Zuordnung dazu nicht stattfindet, was vermuten lässt, dass die Gewalt aus dem rechtsextremistischen Kreis wahrscheinlich höher ist als das, was in den Verfassungsschutzberichten veröffentlicht wird.
Also kann man eigentlich daraus schließen, zum Beispiel Gewalt, die auch aus irgendwie Alltagsrassismus oder sowas führt oder Beleidigungen, die daraus kommen, die werden damit nicht erfasst.
Genau, die werden nicht erfasst. Das finde ich allerdings auch richtig, denn nicht jeder, der in einem alltagsrassistischen Diskurs unterwegs ist und ist jetzt gleichzeitig dem rechtsextremistischen Klientel zuzuordnen. Aber es ist natürlich genau so, diejenigen, die Alltagsrassismus begehen, aber gleichzeitig irgendwo in rechtsextremistischen Kreisen vielleicht unerkannt unterwegs sind, da ist dieser Alltagsrassismus eben auch nicht zugeordnet.
Ist das auch das, was du beobachtest, Rolf, dass quasi die drei Gruppen, die Bernie jetzt aufgezählt hat, eigentlich in der Regel für die harten Fälle bei euch sorgen?
Teilweise ja. Ich würde es... Also wir haben auch in der Beratung, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht irgendwie identifizierend werde, aber wir haben in der Beratung auf jeden Fall auch Fälle, wo ich sagen würde, da ist es so glasklar, dass die Tat extrem rechts konnotiert ist und die Polizei nimmt es aber anders auf und wertet es anders. Und das ist dann so oftmals so diese Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen, ne? Was dann ist es sofort mal schön entpolitisiert. Da würde ich nicht immer zustimmen. Und das andere, was ich so sehe, ist, dass diese extremismus-theoretische Herangehensweise ab und zu der Schwierigkeit führt, dass ich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive heraus ganz klar sagen würde, das ist eine extrem rechte Tat. Ich sage jetzt bewusst nicht rechtsextreme Tat, sondern extrem rechte Tat. Aber aus polizeilicher Sicht, aus verwaltungstechnischer Sicht der Polizei, muss es halt eben anders eingeordnet werden. Ne? Das ist, glaube ich, auch für die Polizei ab und zu ein Dilemma einfach, ne? Wie sie es einordnen müssen. Die müssen ja sauber bleiben in dem, wie sie es einordnen. Ich aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht würde erstens die Extremismustheorie hier und da in Frage stellen, weil ich glaube, dass gerade so Taten wie Delegitimierung des Staates, aus welcher Ecke denn und warum denn, das kann dann nicht so ganz trennscharf erfasst werden, glaube ich. Aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht, wie gesagt. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen was anderes wünschen. Und ein anderes Problem, das wir oft feststellen, ist, wenn wir so auf LKA-Ebene gehen, da ist es klar, da sind die Einteilung ganz klar und da wissen die Leute, was sie tun. Das Gleiche gilt für die K12er, also die Staatsschutzkommissariate in den jeweiligen Polizeipräsidien. Da würde ich auch sagen, die sind sensibilisiert, die wissen, worum es geht. Je weiter ich runtergehe in die einzelnen Polizeidienststellen, Polizeiinspektionen, da kann ich nicht immer sagen, ob der Beamte, die Beamtin, die das aufnimmt, auch sofort ein Gespür dafür hat, für die Situation und wie sie es einordnet. Da glaube ich, gibt es noch eine Leerstelle.
Ja, ich meine, das man muss ja auch einfach sagen, das ist ja jetzt nicht Teil von irgendeinem Studium, soweit ich weiß. Korrigiere mich gerne, Bernie, wenn du anderes weißt. Aber ich glaube, es ist zumindest mal kein Schwerpunkt. Und das sollte es wahrscheinlich sein, dass man das im Studium oder zumindest in Fortbildungen verpflichtend halt eben lernt in dem Bereich. Aber es ist natürlich schwierig, auch sich selbst das alles anzueignen, weil man muss ja einfach sagen, dass man recht leicht so sozialisiert wird, ne? Und dann halt auch vielleicht den Blick für sowas nicht hat.
Das kann gut sein und ich denke, also ich glaube, da hat sich im polizeilichen Ausbildungskurriculum schon einiges getan, würde ich jetzt mal so sagen, insbesondere nach dem NSU, nach dem Staatsversagen, das muss man auch klar so benennen, finde ich, dem Staatsversagen, das dann zum NSU geführt hat und dem NSU so ein bisschen nachging nach der Selbstenttarnung, da hat sich was getan. Muss man ganz klar so festhalten. Hier und da könnte sich noch ein bisschen was tun, aber ich glaube, da gibt es auch Überlegungen. Ich würde mal jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, Rheinland-Pfalz ist da gar nicht mal so schlecht aufgestellt.
Okay.
Ja, vielleicht kann ich das auch nochmal bestätigen. Also in Rheinland-Pfalz erfolgt die Polizistinnenausbildung an der Hochschule der Polizei. Wir haben keinen mittleren Dienst mehr, sondern nur noch einen gehobenen Dienst. Das heißt, die haben alle eine Art Verwaltungsstudium. Und dort sind, also wir sind auch ständig im Gespräch mit denen, dort sind schon man hat schon ein Gefühl dafür, dass es ein großer Gefahrenbereich ist. Extremismus, natürlich nicht nur Rechtsextremismus, es gibt ja auch andere Extremismusformen. Trotzdem wird das auch gelernt und auch die Frage, was ist Verfassungstreue und was ist verfassungswidrig, das wird sehr gut gelehrt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Rolf, nämlich diese, je weiter man runterrückt in den Polizeiinspektionen, desto eher fehlt das Gefühl, da kommt eine Beleidigung rein, da kommt eine Körperverletzung, dann kommt ein Verkehrsunfall, dann kommt ein Wildunfall rein. Und vor dem Hintergrund ist dieser Fokus, der in den Landeskriminalämtern gegeben ist oder in Staatsschutzkriminalämtern, der ist dort nicht so. Und dann, wenn man diesen Fokus nicht hat, dann kann man auch nicht jede Tat entsprechend zuordnen. Und dann braucht es eben weitere Schritte, um dann eine Zuordnung zu schaffen.
Du hast jetzt gesagt, es gibt nicht nur rechten Extremismus, sondern auch andere Formen. Aber wenn man das vergleicht, was würdest du jetzt sagen, zahlenmäßig, wo brennt die Hütte?
Beim Rechtsextremismus. Also nach wie vor, das ist in Rheinland-Pfalz ganz klar, es ist bundesweit ganz klar, dass der Rechtsextremismus die Gefahr ist gegen unsere Verfassung. Der Linksextremismus bundesweit ist am Sinken. Die Zahlen linksextremistischer Gewalt sinkt. Ist von 2022 auf 2021 um über 30% gesunken, während die rechtsextremistischen Straftaten gestiegen sind. Das zeigt, und auch die großen Fälle, die wir hatten in den letzten Jahren, auch unter anderem unter Stichwort Vereinte Patrioten. Es gab große Fälle, die auch bundesweit ermittelt wurden, wo es bundesweite Hausdurchsuchungen auch gab, Waffenfunde und so weiter. Es waren alles immer Rechtsextremisten. Also die große Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus.
Für wen geht denn die große Gefahr da am meisten aus? Also wenn man das von den Zahlen anguckt, also es gibt ja ganz, ganz viele Formen und ganz, ganz viele Personengruppen, die auch davon betroffen sind, zeichnet sich ja irgendwie ab, dass eine Personengruppe besonders betroffen ist?
Ja, also ich glaube, das merken wir auch in der Beratungsarbeit, also die am meisten betroffene Personengruppe sind Menschen, die rassistisch diskreditierbar sind, die aufgrund äußerer Merkmale markierbar sind. Das ist so die Gruppe, das macht bei uns weit über die Hälfte der Fälle aus, weit über die Hälfte. Danach kommen Menschen, die als politisch andersdenkend wahrgenommen werden, gefolgt auf dem dritten Platz derer, die zu uns kommen, die antisemitischen Straftaten zum Opfer gefallen sind. Aber ich würde sagen, klar, also Rassisten, Menschen, die aufgrund ihrer Merkmale als nicht dazugehörig gewertet werden. Das ist so. Und ich glaube, heute oder gestern kamen ja nochmal neue Zahlen raus, da ging es um muslimfeindliche Einstellungen in der Gesamtbevölkerung. Das lag ja, man mag mich korrigieren, aber über 50% haben manifeste Einstellungsmuster, die antimuslimisch sind. Ne? Und das ist ja, da geht es ja nicht um Glauben. Da geht es ja um die Zuschreibung von Merkmalen aufgrund von Äußerlichkeiten. Mhm. Äußerlich könnte ein Teint sein, könnte ein Kopftuch sein und so weiter. Und dem werden Verhaltensmuster zugeschrieben, der ganzen Gruppe. Und diese Verhaltensmuster werden als negativ und unveränderlich wahrgenommen oder beschrieben oder imaginiert ja eigentlich nur. konstruiert, erfunden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, das wir haben, ne? Dass da weite Teile der Gesellschaft ausgegrenzt werden über so einen Dominanzdiskurs.
Ich fand bei der Debatte, fand ich damals, also es ist jetzt schon was her, aber als Seehofer auch so gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland, während das Judentum und das Christentum natürlich zu Deutschland gehören, weil die geschichtlich hier verwurzelt sind. Das fand ich total schlimm, weil ich so dachte, also zum einen, ich bin offen nicht religiös, deswegen glaube ich, also alle Religionen, glaube ich, teilen einfach die gleichen Werte und deswegen gehören alle Religionen, die irgendjemandem was bringen und nicht feindselig ausgelebt werden, natürlich auch zu Deutschland. Aber das fand ich auch problematisch, wenn halt dieser Diskurs von Feindlichkeit auch in die Mitte gezogen wird. Wie nimmst du das im Moment wahr?
Also gerade nochmal zu diesem Satz von Seehofer, also wenn man sich überlegt, das christlich-jüdische gehört zu Deutschland, Auschwitz gehört auch zu Deutschland, ne? Und die Ausgrenzung von jüdischen Gemeinden, hier in Koblenz zum Beispiel, ne? Im Mittelalter wurde ja die komplette jüdische Gemeinde hier in Koblenz rausgeschmissen, ne? aus gesetzgeberischen Gründen damals, und das gehört ja auch zu Deutschland. Und dann einfach so einen Satz rauszuhauen, die gehören zu uns, völlig geschichtsvergessen. Und die anderen gehören nicht zu uns. Das ist ja genauso geschichtsvergessen. Natürlich gehören Menschen muslimischen Glauben zu uns, spätestens mal seit den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen. Also, naja.
Aber genau, also ich sehe es ganz genauso. Jede Person, egal welchen Glaubens, die hier lebt und sich in der Gesellschaft lebt und niemandem was Böses tut, von der gehört natürlich auch der Glauben zu Deutschland, insbesondere, weil auch nichts anderes in unserem Grundgesetz steht.
Ganz anders, es steht in unserem Grundgesetz, dass die Glaubensfreiheit herrscht.
Ja.
Also muss ja auch jede Person mit jedem Glauben in Deutschland gleich akzeptiert sein. Und
Und sowieso, das ist ja so eine Diskussion, was ist denn eigentlich Deutsch?
Ja.
Ich weiß da gar nicht so eine richtige Antwort drauf, außer einer, nämlich der Rechtsrahmen. Das ist das, was uns eint. Und da gehören jüdische Menschen dazu, da gehören christliche Menschen, atheistische Menschen, muslimische Menschen, gehören alle dazu. Das ist total egal, finde ich. Es geht um einen Rechtsrahmen, der uns alle eint und an dem wir uns zu halten haben.
Was ich an dieser ganzen Debatte halt so schwierig fand, ist halt auch einfach diese Frage wieder, dass die aus der Mitte der Gesellschaft aufkommt, gehören Menschen zu uns oder nicht? Also diese Abgrenzung, wir alle gehören zusammen, aber diese anderen, auf die zeigen wir mit dem Finger und die gehören nicht dazu. Und das halt eben dann ja wahrnehmbar halt eben nicht aus diesem rechten Rahmen auch, also wenn ich die Aussage als rechts bezeichnen würde, ist die Aussage von Seehofer natürlich jetzt nicht von einem Rechtsextremisten von der AfD oder sowas, wo wir alle wissen würden, ja okay, das ist halt eben aus dem Rahmen passiert, sondern dass das irgendwie so ein aus einer Partei oder aus einer Person auch gekommen ist, die vielleicht eher für die Mitte gestanden hat oder steht. Und das finde ich im Moment auch irgendwie interessant, interessant ist auch das falsche Wort, aber schwierig, weil diese ganzen Diskurse auch gegen andere Menschen oftmals aus der Mitte geführt werden. Nimmst du das anders wahr, oder?
Nee, ich gebe dir da absolut recht. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn man die Extremismus des Hufeisenmodells sich anguckt, ne, dann habe ich ja die sozusagen undemokratischen Ränder. Und die Mitte ist ja demokratisch legitim und gut. Und das ist ja totaler Quatsch. Also Sozialwissenschaft ist Quatsch. Der Rassismus sitzt in der Mitte der Gesellschaft, da sitzt er und da wird er wirkmächtig. Nicht an irgendwelchen Rändern. Parteien wie die NPD oder der Dritte Weg, die finde ich widerlich. Aber die machen mir weniger Angst als das, was ich in der Mitte der Gesellschaft tue. Das macht mir, aber das ist gesellschaftsverändernd. Die Ränder nicht unbedingt, ne? Aber ich nehme das auch so wahr. Also das sind fehlgeleitete Diskurse, die Wirklichkeit nicht abbilden.
Und vielleicht gleich dazu, genau dazu, in dem Moment, in dem, was wir jetzt erleben, die AfD stärker wird, ist es auch so, dass sich diejenigen, die diese rassistischen Ideologien irgendwie in sich tragen, aber eigentlich der Mitte oder dem rechtskonservativen Bereich, also noch nicht rechtsextremistischen Bereich zuzuordnen sind, natürlich auch lauter wahrgenommen werden und sich lauter äußern und entsprechend ohne die Kritik zu erfahren, die sie früher erfahren haben, das auch dürfen. Ja, ich meine, bestes Beispiel ist eben Herr Söder, Herr Aiwanger oder wie sie heißen, die an sich aus der demokratischen, in Anführungsstrichen, Mitte kommen, die aber klar solche Vorurteile schüren. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass dieser laute Rechtsextremismus weiter in die Mitte drängt und dadurch die Mitte auch wieder ideologisch nach rechts bringt.
Wie nimmst du das so im Landtag wahr?
Also wir haben im Landtag die AfD, die mit, ich glaube, 6 Leuten da drin sind, die sowieso immer laut waren. Also sie waren schon immer so, immer fremdenfeindlich, immer antifeministisch, immer in irgendeiner Form gegen alles, was der Staat macht. Und wir können jetzt wahrnehmen, dass es mit den Freien Wählern, muss man einfach so sagen, aus der Mitte heraus Menschen gibt im Landtag, die auch ein bisschen populistisch unterwegs sind und das auch mittragen. Und ich glaube, da müssen wir eben auch den demokratischen Diskurs, weil die Freien Wähler oder die CDU, klare demokratische Parteien, ja, aber die müssen eben auch dann festhalten an dem demokratischen Diskurs und nicht das, was die AfD in den Landtag trägt, mittragen an Wortwahl zum Beispiel, ja, also Gender Gaga zum Beispiel oder solche Dinge, die klar aus dem rechtsextremen Bereich kommen und aber im wertkonservativen Bereich auch mitgetragen werden.
Ich glaube, das ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, den du gerade im Moment ansprichst, weil die AfD stellt in Deutschland jetzt den ersten Landrat. Und mich hat schockiert, die Junge Union hat erstmal gratuliert. Fand ich mega problematisch, weil, also ich meine, für uns ist das klar, für uns Grüne, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, wir sprechen nicht mit denen und arbeiten auf keiner Ebene mit denen zusammen. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das anders wäre, wenn die AfD hier den OB stellen würde. Deswegen fand ich das so problematisch, dass eine demokratische Partei oder eine Jugendorganisation der demokratischen Partei eben direkt gratuliert. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Also ich habe das wahrgenommen und nicht nur das wahrgenommen, sondern auch auf kommunalpolitischer Ebene gibt es ja hier und da schon mal so ein bisschen Zusammenarbeit mit der AfD. Das finde ich unerträglich, muss ich sagen. Ne? Ich finde, mit Feinden der Demokratie darf nicht zusammengearbeitet werden. Punkt. Und da gibt es auch keinen, ja, aber hier vielleicht oder da vielleicht. Nein, Punkt. Da muss eine Brandmauer her, die viele beschworene Brandmauer, da muss sie aber wirklich mal her. Und auch standhaft sein. Und mit den Feinden der Demokratie ist nicht zu arbeiten. Fertig. Und wer das nicht kapiert, der soll mal in einem Geschichtsbuch unter Franz von Papen nachlesen und dann wird er was erkennen.
Ja, vielleicht dazu. Die AfD, glaube ich, im Osten ist ja gerade auf so einem hohen Level, was die Umfragen angeht. Und Sonneberg und der Landrat in Sonneberg, die Landratswahlen haben es eben auch gezeigt, dass sie jetzt demokratische Ämter besetzen. Und es gab, Rolf, du hast es gerade gesagt, es gab bislang immer die Vereinbarung der demokratischen Parteien. Es gibt eine Brandmauer. Wir arbeiten nicht mit den Rechtsradikalen zusammen. Und ich sag mal so, es gab immer, die hat immer gebröckelt, weil es immer wieder Aufweichungen gab im rechtskonservativen Bereich, was diese Brandmauer angeht, oder keine klare Positionierung. Wir haben es aber in Sonneberg gesehen, dass die Positionierung schon vor der Wahl der CDU oder der FDP anders aussah als der SPD und der Grünen. Die CDU hat gesagt, wir haben eine demokratische Wahl, wir hoffen, dass alle demokratisch wählen. Das ist keine Brandmauer gegen rechts. Man muss einfach klar sagen, die AfD darf nicht gewählt werden. Das wurde von der CDU in Sonneberg nicht gesagt. Im Nachgang gibt es jetzt ein Prüfungsverfahren, ob dieser Landrat demokratisch auch tatsächlich tätig sein kann. Das ist vorgesehen in der Gemeindeordnung in Sonneberg, also da in Thüringen. Und da hat die CDU sich auch gegengewandt gegen diese Prüfung. Das zeigt eben, dass quasi in Anführungsstrichen die Demokratie verteidigt wird, aber gleichzeitig diese Brandmauer nicht gesetzt wird, die eigentlich notwendig ist, um unter den Demokraten eine Einheit zu finden. Denn wenn wir jetzt nicht zur Schulter schließen mit der CDU und möglicherweise auch mit anderen demokratischen Parteien, dann haben wir es noch schwerer gegen die AfD.
Also das glaube ich auch. Und im Grunde war das ja auch das erklärte Ziel von Merz, ne? damit ist er angetreten und die AfD wieder klein zu machen und nur mit demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist, glaube ich, kläglich gescheitert, kann man im Moment sagen. Und da hat mich auch seine Aussage jetzt nach der Wahl total erschrocken, als er dann letztlich nochmal gesagt hat, naja, für uns bleiben quasi die größten Gegner die Grünen und nicht die AfD. Und das fand ich total erschreckend, weil ich glaube, von unserer Seite immer gesagt wurde, ja, natürlich arbeiten wir mit der CDU zusammen, es ist eine demokratische Partei und die ziehen wir auch immer vor und unsere Gegner sind Parteien, die sich nicht auf dem Grundgesetz befinden. Wie nimmst du das wahr, Bernie?
Ja, also das teile ich absolut. Ich finde das sogar erschreckend, muss ich sagen, dass anstatt einer Analyse dieser Wahl in Thüringen, statt einer intellektuellen Analyse durch Merz populistisch rausgehauen wird, dass die Grünen die Gegner sind. Tatsächlich ist, glaube ich, das Problem, was wir sehen müssen, dass wir Grüne dafür stehen, dass der Wandel, der erforderlich ist, um das Leben hier auf der Erde für die Menschen einigermaßen lebenswert zu erhalten, ein riesengroßer ist. Und das, was die CDU ausmacht, ist, wir wollen das erhalten, was momentan ist, und jeden Wandel erstmal sehr vorsichtig angehen. Das Problem ist, der Wandel ist spürbar bei uns allen, also müssen wir dagegen arbeiten. Und die CDU hadert gerade damit, genau diesen Wandel mitzumachen und genau diese Modernisierung und genau diese Arbeit gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise mitzutragen. Das kann die CDU zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das kann die CDU in Schleswig-Holstein, da arbeiten wir gut mit der CDU zusammen. Friedrich Merz kann das offensichtlich nicht.
Ja, also genau das ist es ja. Wir arbeiten ja nicht nur in den Ländern mit der CDU zusammen, sondern in 6 Ländern von 16 sind wir Koalitionspartner. Und dann fand ich die Aussage einfach auch erschreckend, weil ich so dachte, irgendwie ist das jetzt so ein Zeitpunkt, wo man auch zusammenstehen könnte. Und ich glaube, das hätten sich viele Menschen auch erhofft. Aber war es dann scheinbar nicht unbedingt für Merz. Aber nochmal auf Koblenz bezogen, Bernie, wie nimmst du das im Stadtrat wahr? Du bist ja nicht nur im Landtag, sondern auch im Stadtrat.
Genau, im Stadtrat ist es im Grunde ähnlich. Die AfD poltert, sie hat aber nicht so ein großes Feedback, weil sie natürlich, also zum einen sind sie wenige und zum anderen ist auch da eigentlich klar, dass das, was sie sagen, nicht mitgetragen wird. Trotzdem haben wir auch auf kommunaler Ebene damit zu kämpfen, dass es Parteien und Fraktionen gibt, die nicht ausschließen, mit der AfD mal mitzustimmen. Und unsere Basis ist ja immer, jeder Antrag, der von der AfD kommt, wird abgelehnt, weil wir einfach grundsätzlich diese Brandbomber setzen. Die setzen andere Fraktionen nicht und gehen eher so inhaltlich vor. Und da hast du, Rolf, komplett recht gehabt. Man kann nicht inhaltlich mit der AfD arbeiten. Weil in dem Moment, in dem man inhaltlich mit denen arbeitet, das führt zu keinem Ergebnis.
Jetzt muss man inhaltlich aber natürlich auch noch sagen, dass die meisten, also eigentlich alle Anträge auch einfach nur Käse sind. Ja. Also
gut. Das kommt noch dazu. Ja.
Also ich glaube, wenn diese Anträge, selbst wenn die von einer anderen Fraktion gestellt werden würde, sind die meistens sehr, sehr löchrig und mit sehr, sehr vielen Fehlern untersetzt, sodass die in der Regel nicht nur mit unseren Werten, aber inhaltlich einfach Käse sind. Wir wollen auch nochmal darüber sprechen, was macht Menschen überhaupt anfällig dafür, weil man sieht im Moment ja schon, dass, wenn man sagt, bundesweit hat die AfD fast 20%, das zweitstärkste Kraft im Moment von den Umfragewerten und in manchen Kreisen, in manchen Ländern ja tatsächlich dann über 50% würden eher die AfD wählen als eine Person, die von allen anderen demokratischen Parteien unterstützt wird.
Ich finde das auch. Also ich finde es ganz schön, wie werden Menschen so, ne? Wie werden Menschen anfällig? Gerade noch mal eine Sache, ich glaube, das wird ja oft gesagt, naja, das sind halt so ProtestwählerInnen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe letztens nochmal eine Umfrage gesehen, da waren es irgendwie so 3%, die wirklich sagen, okay, normalerweise würden wir die nie wählen, aber wir machen da unser Häkchen hin. Und ich glaube, bei anderen, da sind schon diese Ressentiments da. Und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit der Einstellungsforschung. Also wenn ich mir die Mittelstudien angucke, von Decker, Preller, Zick und so weiter, oder auch die deutschen Zustände von Heidmeier, da habe ich so ein Potenzial um die 20%. Also gerade im Bereich Rassismus, da habe ich die. Und die werden jetzt scheinbar aktiviert. Und Wiglaf Troste hat mal gesagt, niemand wird Nazi oder wählt Nazis, weil er sich in deren Zielen täuscht. Und ich glaube, da ist was dran. Also wir haben da ein Personenpotenzial, ein Einstellungspotenzial, das nicht ohne ist in Deutschland. Und da frage ich mich dann zurück zu, was macht den anfällig? Ich glaube, dass so eine Aufarbeitung nie stattgefunden hat. Die hat 1918, 1919 nicht stattgefunden mit dem, was hat denn zur Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges geführt? Und die wurde auch 45, wurde das nicht angegangen. Was hat denn dazu geführt, dass Menschen so werden? Es gibt auch Untersuchungen, Adorno und so weiter. Und ich denke, dass niemals so richtig an die Wurzel gegangen ist. Und für mich wäre die Wurzel das, was vieles erklärt. Da können wir jetzt ein ganzes Seminar zu machen, aber für mich wäre die Wurzel Autoritarismus. Das ist für mich die Wurzel. Dieses Weitergeben autoritaristischer Einstellungsmuster von Generation zu Generation zu Generation und dass das nicht unterbrochen wird. Und das ist für mich ein Riesenproblem, dass die Menschen gewohnt sind, mit Gewalt erzogen zu werden, mit Verboten erzogen zu werden. Das kann ich dann auch leicht weitergeben. Das sind Einstellungsmuster, die werden mir beigebracht und die habe ich dann drauf. Und diese Urkatastrophe, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und alles, was dann war, die Shoah und so weiter. Ich frage mich immer, wenn 6 Millionen ermordete Menschen in der Shoah nicht reichen und ein Zweiter Weltkrieg. Was muss denn passieren, damit die Leute das mal wirklich aufarbeiten? Nicht nur verdrängen und Schlussstrich, sondern wirklich mal aufarbeiten. Und da läge für mich der Schlüssel und das wäre für mich Autoritarismus.
Ich lese im Moment genau über diese fehlende Aufarbeitung ein Buch und ich finde es total spannend auch, weil es auch so um die eigenen Familiengeschichten geht, die ja auch nicht aufarbeitet wurden. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, wahrscheinlich haben wir alle Menschen in der Familie, die unheimlich schlimme Dinge gemacht haben. Und dann auch dieses, was darauf fußt, ist ja auch teilweise Reichtum, der angeeignet wurde, deswegen, weil die Familie unheimlich schlimme Dinge gemacht hat oder danach aufgestiegen ist, wegen der schlimmen Dinge, die sie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend und erschreckend auch, wie wenig man sich selbst teilweise damit auseinandersetzt und wie schwierig das auch ist, ne, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie vielleicht auch, also bei mir ist es jetzt so, meine Oma war noch sehr, sehr jung im Zweiten Weltkrieg. Alle anderen Großeltern von mir sind verstorben. Aber es ist schon so, dass es schwierig ist, sich dann mit der eigenen Familiengeschichte so auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist noch mal schwieriger, wenn man jetzt weiß, das ist die Mutter oder es ist der Vater, der vielleicht dafür verantwortlich ist, dass unheimlich viele Menschenleben nicht mehr da sind.
Also ich kann da aus eigenem Erleben erzählen, weil meine Eltern beide im Krieg groß geworden sind. Und über die Eltern meiner Eltern, also über meine Großeltern, haben wir auch im Nachgang kaum geredet, außer so ein bisschen romantisiert. Der war nie da, der war immer in Berlin, der eine Großvater. Und dann mussten wir in irgendeiner Form selber auch recherchieren. Mein Vater hat das immer vermieden, darüber zu reden, weil er selber auch im Krieg war als Teenager, hat sich selber immer als Kindersoldat bezeichnet und gleichzeitig hat er aber auch daraus, glaube ich, so ein großes Trauma, dass er Schwierigkeiten hatte, darüber zu reden. Und es war aber so, mein Großvater ist in Kriegsgefangenschaft umgekommen, weil er in der Finanzverwaltung unter der NSDAP tätig war. Und uns wurde immer so dargestellt, ja, er war ja nicht in der Partei. Ja, ist trotzdem in Kriegsgefangenschaft gestorben und war ein Mittäter. Das wurde bei uns nicht thematisiert und das ist, glaube ich, auch eine Frage der Generation, ja. Also wenn du damit groß wirst, dass du im Nachhinein siehst, was dein Vater für jemand war, ist das unheimlich schwierig, das zu verarbeiten. Und dann das noch weiterzugeben in einer, als quasi Betroffener selber, das dann an deine Kinder weiterzugeben, ist unheimlich schwierig. Da habe ich auch Verständnis für. aber deswegen auch diese fehlende Aufarbeitung vielleicht, weil es auch, glaube ich, eine große, stumme Generation gab, die nicht drüber reden konnte.
Genau, das ist so ein Problem, wenn die Großvätergeneration selbst Tätergeneration war oder Täterinnen waren. Aber bei mir war es so, mein Großvater, der war als Kommunist in Buchenwald, also mit dem AK-Teilkartenbefehl am 1. September 1939 ist er nach Buchenwald gekommen, als der sogenannte innere Feind ausgeschaltet wurde, mein Großonkel auch. Und das ist genauso schwer, darüber zu reden. Also mein Vater hat dieses Trauma auf jeden Fall, das gibt es ja Untersuchungen, wie sich das zwischen den Generationen überträgt, ganz klar. Und das ist genauso schwer. Also die Ausgrenzung, die meine Familie damals natürlich massiv erfahren hat, von 39 bis 45, auch vorher schon, die hat ja nicht 45 aufgehört.
Ja, ja. Ich war jetzt, vor 2 Wochen war ich in Berlin und war dann in der Kuppel vom Reichstagsgebäude, und da sind ja auch so politische Wahlplakate etc. ausgelegt von damals, und von der FDP war eins: stoppt die Entnazifizierung. Ich glaube, in den 80ern oder 90ern war das, und ich war total schockiert darüber, dass das tatsächlich eine Forderung sein kann. Ja, Bernie, du siehst so aus, als wolltest du direkt einsteigen dazu.
Ja, tatsächlich, weil auch das ist Familiengeschichte bei mir. Mein Großvater mütterlicherseits wurde immer gesagt, er war nicht in der Partei, und er wurde auch im Nachgang OLG-Präsident, weil er nicht in der Partei war und ganz klar nicht für die Nazis gearbeitet hat. Er war aber, also in den 50ern war diese Stopp-Entnazifizierungskampagne sehr groß. FDP und CDU haben das mitgetragen, und er selber war, das habe ich jetzt vor kurzem erst in einem, ich weiß gar nicht, was es war, ein Schriftsatz oder was auch immer, gelesen. Er selber war strammer Nationalist und war einer der Vorreiter in der CDU für diese Stopp-Entnazifizierungskampagne, ja. Also das heißt, auch in den 50er und 60er Jahren gab es viele Leute, die Nazi-Täter noch schützen wollten, weil sie gesagt haben, warum auch immer, ich bin da noch nicht tiefer eingestiegen, aber es ist natürlich ein Riesenproblem gewesen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr geschockt.
Also mein Großonkel, der war in diesen Entnazifizierungsausschüssen. Und der hat dann irgendwann relativ bald resigniert aufgehört, weil er gesagt hat, das ist Makulatur. Da wird nicht viel gemacht. Die Elitenkontinuität, die besteht weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Problem, an dem wir auch heute noch zu knabbern haben, die Elitenkontinuität. Das ist eben schwierig war hier und damit Aufarbeitung. Und ich habe letztens noch darüber gelesen, die erste Schlussstrichdebatte, die wirklich so ein bisschen deutschlandweit, bundesweit noch nicht, aber deutschlandweit so geführt wurde, war 1946.
Ja, ich fand's total Wahnsinn, wie das überhaupt eine Forderung sein konnte. Also wie kann man das bitte als ernsthafte Forderung haben in einem Land, wo es nachweislich Nazis gab und immer noch gibt, dass man da aufhört nachzugucken. Ne? Also ich war sehr, sehr erschrocken davon. Ja, aber nochmal vielleicht so ein bisschen zurück zu Rheinland-Pfalz, weil ich weiß, Bernie, wir hatten auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass wir in Rheinland-Pfalz mittlerweile auch so ein paar Gegenden haben, wo wirklich viele Personen aus dem rechten Spektrum sind. Würdest du das jetzt schon in Rheinland-Pfalz dann vereinzelt als irgendwie rechte Hotspots oder sowas beschreiben, oder?
Also es gibt tatsächlich momentan, gerade hier im Norden, im Westerwald, in Altenkirchen, durchaus Hotspots. Es gibt auch, also beispielsweise ein Hotspot, die Fassfabrik, wo viele Konzerte stattgefunden haben, wo auch rechte Treffen stattgefunden haben. Es gibt dort Gasthöfe, wo rechte Treffen stattfinden. Und da wird zurzeit vermehrt völkisches Gedankengut verbreitet. Und die Rechten machen sich da auch breit. Und unter anderem in einem Gasthof hat auch gleichzeitig die AfD, der Kreisverband der AfD, seine Meldeadresse dort. Also von daher ist das tatsächlich so, dass gerade im Norden von Rheinland-Pfalz momentan so eine neue Zusammenlauf von Rechtsradikalen entsteht. Es finden Rechtsrock-Konzerte wieder statt dort. Es kommen auch viele aus Nordrhein-Westfalen dahin, weil gesehen wird, das ist ein Flächenland, schwierig zu kontrollieren von der Polizei. Auch kleine Dörfer, die freuen sich, wenn da mal wieder Leute sind in einem Gasthof oder einen Gasthof anmieten und da Veranstaltungen machen. Das sind ja nette, in Anführungsstrichen nette junge BürgerInnen, die dann ganz ordentlich rüberkommen, so wie Nazis halt zunächst mal rüberkommen. Und das ist auch die Gefahr dann. Und gleichzeitig, ich glaube, da kann Rolf gleich noch was zu sagen, besteht eine erhöhte Aufmerksamkeit der Zivilgesellschaft dafür. Und ich selber bin auch gerade dabei, erhöhte Aufmerksamkeit dort zu schaffen und mit Bürgermeistern und mit PolitikerInnen vor Ort zu sprechen, um diese Aufmerksamkeit nochmal weiterzutragen. Weil natürlich Immobilienankäufe genauso wie das Anmieten von Immobilien und um da dann irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen, auch dann eine Gefahr ist für Dörfer und für Landkreise. Ne?
Merkt man das in den Zahlen bei euch auch? Also, dass irgendwie vielleicht so ein Nord-Süd-Gefälle oder sowas dann gibt in Rheinland-Pfalz?
Nee, das würden wir so nicht feststellen. Also bei uns ist es so, dass sich das über das ganze Bundesland eigentlich relativ gleichmäßig verteilt. Man kann auch nicht sagen, das ist jetzt mehr im urbanen Raum oder mehr im ländlichen Raum oder das sind mehr Personen, die dann Taten begehen, die eine gewisse Einkommens, also ist nicht so, ist alles quer durch. Und bei uns deckt sich das ja auch nicht zwangsläufig, dass wenn es irgendwo jetzt wie im Norden, da kann ich nur zustimmen, einen Hotspot gibt, dass das dann auch gleichzeitig einen Hotspot bei den Betroffenen ausmacht. Das kann man so nicht sagen. Aber ich würde bei sowas gerne hier nochmal an die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz verweisen, die da unheimlich viel Ahnung haben und die da im Geschehen ganz tief drin sind und da auch eine super Expertise aufweisen.
Um dem Ganzen jetzt irgendwie so entgegenzustehen, was glaubt ihr, müssten wir als Gesellschaft, vielleicht auch Rolf, bei dir auch so, was wären deine Forderungen an die Politik, um eben rechter Gewalt oder rechtem Gedankengut irgendwie entgegenstehen zu können?
Ich glaube, es wäre gut, Präventionsprogramme beispielsweise zu fahren, was ja auch schon gemacht wird. Schade ist es immer nur, also die werden ja eigentlich seit den 1990er Jahren gefahren mit AGAG als erstem Programm und dann ging das ja immer so weiter. Es ist ein bisschen schade, dass immer Menschen sterben müssen, damit Programme initialisiert werden. Aber das wäre für mich halt ein Schlüssel, ne? Und über diese Programme vielleicht Empathie wecken für Betroffene, dass es nicht nur bei so einem Bodycount bleibt, also so und so viele Menschen sind betroffen von, sondern dass auch Einzelschicksale beleuchtet werden, wenn die Betroffenen das denn wollen. Und ich glaube, dass eben dann absolut nochmal an den Wurzeln gearbeitet werden muss. Die Frage, die wir eben hatten, warum sind denn Menschen dafür zu gewinnen für menschenfeindliche Einstellungsmuster? Daran müsste gearbeitet werden. Und für uns ganz speziell würde ich sagen, was wir bräuchten, und das ist eine ganz klare Forderung an die Politik, ist Planbarkeit. Die haben wir nicht. Wir sind immer nur programmgefördert und das ist für uns privat, wie aber auch beruflich, ist da immer ein uns wird Planbarkeit vorenthalten. Also wir, die ja wirklich in erster Linie stehen, ne, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht, da würde ich mir ein bisschen Wertschätzung erhoffen, die ja auch über sowas sichtbar wird.
Bernie, willst du ergänzen?
Ja, genau. Also wir haben ja im Koalitionsvertrag auf Bundesseite stehen, dass wir ein Antidiskriminierungsgesetz einführen. Und ich glaube, die Verhandlungen stehen auch und Hintergrund ist die Planbarkeit, die Verstetigung von Mitteln für Projekte wie Empower, weil zurzeit ist es tatsächlich so, das sind Zeitverträge oftmals, das sind Planstellen, das sind eben keine Dauerstellen und wir brauchen unbedingt eine Verstetigung dieser Mittel, damit auch mehr als 2 Jahre im Voraus mal ein Projekt geplant werden kann, mehr auf 2 Jahre im Voraus mal vielleicht ein Raum angemietet werden kann, irgendwo in einem Kreis, wo vielleicht Bedarf besteht, um dann dort die Gesellschaft mitzunehmen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den tragen wir voll mit und wir hoffen da sehr auf die Bundesregierung, dass das auch umgesetzt wird. Genau.
Und gerade nochmal zurückzukommen auf Rheinland-Pfalz, da hat sich ja auch unheimlich viel getan. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Ne? Also der Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit des MFFKI, das ist ein Wurf. Das muss man ganz klar sagen. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, das war 2019 dann und vorher schon ein bisschen engagiert, da war das nicht denkbar. Ne? Da hat sich wirklich in der Politik auch einiges getan. Da ist einiges klar geworden und einige Bedarfe sind, glaube ich, klar geworden, dass die bearbeitet werden müssen. Und das wollte ich nur noch ergänzen.
Also ich finde immer total schön, egal wo ich so rumturne hier in Koblenz, also auch zum Beispiel so beim SKF oder sowas, die ja die Frauenhäuser hier in Koblenz unterhalten, die Trägerschaft haben. Auf unser grünes Ministerium und auf Katharina ist immer ein sehr, sehr gutes Licht zu werfen. Also das wurde mir schon total oft wiedergespiegelt, wie froh. Ja, es ist wirklich so. Also egal bei welchen NGOs, alle sagen, mit dem Ministerium arbeiten wir so mega gut zusammen und seit Katharina auch da ist, ist da halt auch mal ein Augenmerk auf diese ganzen Arbeiten geworfen worden. Ne?
Genau, und das Ganze auf Augenhöhe. Und das ist für uns als zivilgesellschaftliche Akteure auch nicht immer selbstverständlich, dass uns mit auf Augenhöhe begegnet wird. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Das ist sehr wohltuend.
Ich habe diesem Werbeblock gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich sagen muss, dass tatsächlich, ich glaube, dass dieses Zusammenkommen von Demokratie, Bildung und Vielfalt in einem Ministerium dazu führt, dass viele Dinge zusammengearbeitet werden können und tatsächlich dieses auf Augenhöhe, dieses Zusammenarbeiten nicht um den Projekten was vorzugeben, sondern zusammen mit den Projekten zu entwickeln, was ist der Bedarf, wo müssen wir hin. Das ist dieser Landesaktionsplan, den du genannt hast, Rolf, ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und es gibt noch mehr Beispiele, auch im Vielfaltsbereich, wo eben sehr miteinander an der Zukunft gearbeitet wird und nicht von oben nach unten.
Also ich bin auch sehr, sehr begeistert davon. Und wir haben jetzt weniger als ein Jahr vor der Kommunalwahl. Deswegen fragen wir im Moment so als Abschlussfrage eigentlich jede Person immer, die hier irgendwo in den NGOs oder in Gruppen sitzt, die irgendwie auch Forderungen an die lokale Politik stellen können. Was ist jetzt wichtig für die Parteien? Was sollten die sich auf die Fahne schreiben?
Also wir sind ja keine lokale Einrichtung, aber wenn ich als ehemaliger Koblenzer mir das angucke, da hat sich auch viel getan in Koblenz. Also ich bin ja unter Schulte-Wissermann davor noch, habe ich ja hier gelebt, da hat sich viel getan. Und was ich halt sagen würde, ist, egal ob das jetzt Koblenz ist oder irgendeine andere Kommune ist, Brandmauer gegen rechts außen, ganz klar. Also damit steht und fällt unheimlich viel. Ne? Also da steht nicht weniger auf dem Spiel als die Demokratie. Und die muss auch auf der kommunalen Ebene verteidigt werden. Vielleicht gerade da.
Wahrscheinlich, weil da irgendwie ja schon es nicht so, ich glaube, nicht direkt so auffällt wie auf Bundesebene, wo dann immer direkt drüber gesprochen wird. Und auf lokaler Ebene sind dann tatsächlich ja manche Sachen schon gang und gäbe, wo sich auf Bundesebene jeder irgendwie die Augen zuhalten würde und den Kopf schütteln würde. Bernie, hast du noch abschließend was zu sagen? Ansonsten bedanke ich mich nämlich ganz herzlich bei euch beiden.
Ich fand es sehr spannend. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch das nochmal verstärken, der bekennende Zusammenschluss der Demokraten gegen die Rechtsextremisten, gegen die AfD, der fehlt mir noch. Und ich glaube, manche DemokratInnen tun sich so schwer, weil sie sich dann vereinen müssten in einer Brandmauer, zum Beispiel mit uns. Und ich sehe das als Problem, weil was Friedrich Merz gesagt hat, stimmt eben nicht. Wir sind nicht die Gegner der Demokratie. Wir sind zusammen diejenigen, die Demokratie erhalten müssen. Und was passieren kann, wenn Demokratie nicht erhalten bleibt, das zeigt unsere Geschichte. Also diese Brandmauer und dieser Zusammenschluss, dieser Schulterschluss, den wünsche ich mir bis zur nächsten und nach der nächsten Kommunalwahl.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß.
Ja, allerdings.